Wir haben gerade gesungen, dass unser Vater im Himmel die Quelle des Lebens ist, das Leben in Fülle. Und manchmal fragt man sich ja schon, wo ist diese Fülle? Was ist damit? Und nicht immer erlebt man so schöne Sachen wie Susanne, dass plötzlich die Zeit ganz anders verläuft und man plötzlich einen gewissen Überfluss hat. Es gibt jemanden, der uns die Fülle des Lebens klaut. Und über diese gestohlene Fülle des Lebens möchte ich heute mit euch gern ein wenig nachdenken. Wenn dich jemand fragt, warum ist Jesus auf diese Welt gekommen oder in diese Welt gekommen, was würdest du antworten? Manche von uns haben wahrscheinlich eine Antwort drauf. Andere würden sagen, geh zum Pastor, der kann dir das besser erklären. Aber wir wollen mal den Urheber selber fragen, der gesagt hat, warum er auf diese Welt gekommen ist. Jesus selbst sagt, gibt uns nämlich die Antwort drauf. Ne? Ich bin gekommen, Johannes 10, Vers 10, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben, in Fülle haben. Steht da wörtlich. Es gibt noch ein paar andere Texte in den Evangelien, wo Jesus selber von sich sagt, warum er gekommen ist. Das findet ihr auf dem Impulsblatt, das draußen liegt. Es ist interessant, darüber nachzudenken. Gottes Plan ist es also, dass wir nicht nur neues Leben bekommen, wenn wir zu Jesus kommen, sondern dass dieses Leben auch ein Leben im Überfluss ist, in Fülle. Dass das, was Jesus am Kreuz auf Golgatha für uns erkauft hat durch seinen Tod, nämlich Vergebung unserer Schuld und die Möglichkeit, wieder zu Gott zurückzukehren, ist erst der Anfang. Ostersonntag, als Jesus auferstanden ist, macht es dann letztlich deutlich, dass es noch mehr gibt, nämlich Leben. Und natürlich sagen wir ewiges Leben, klar, keine Frage. Und meinen damit ein Leben nach dem Tod in der himmlischen Herrlichkeit. Wir sagen, Jesus ist gekommen, damit alle, die an ihn glauben, in den Himmel kommen, wenn sie sterben. Das ist richtig, stimmt, klar. Aber was ist bis dahin? Es ist ungefähr so, wie wenn man die Bedeutung des Heiratens so erklären würde. Weil ich dir meine Treue verspreche, sagt der Ehemann, wirst du im Alter versorgt sein. Aber was ist in der Zwischenzeit? Es sollte doch eine ganze Menge mehr passieren in der Beziehung zwischen Eheleuten als nur die Versorgung im Alter. Und genau das ist so ein bisschen dieser verquere Gedanke, den wir manchmal haben als Christen. Wir schauen nach vorne und vergessen eigentlich das Heute. Dabei sagt Jesus in Lukas 18, da spricht er von diesem sogenannten Lohn der Nachfolge. Was passiert mit jemandem, der Jesus nachfolgt? Und er sagt unter anderem eben, wir bekommen jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Das heißt, Jesus ist so realistisch, dass er sagt, es geht nicht nur um die Zukunft, dann, wenn ihr tot seid, es geht um das Hier und Jetzt. Und dieses Leben, das Jesus meint und uns verspricht, da geht es nicht so sehr um unser körperliches oder seelisches Leben, da geht es um unser geistliches Leben. Das verspricht er uns in Fülle. Und dieses Leben, das Jesus uns verspricht, ewig im Sinne von unendlich und nicht später mal. Ja? Und Überfluss über das Notwendige hinaus. Ja, auch mal ein Konzert, auch wenn es nur mal für einen selber ist. Oder eine schöne Bergtour. Und er meint auch, dass es ohne zeitliche Begrenzung ist. Es ist vor allem ein Leben, das uns niemand streitig machen kann. Diese Verheißung heißt Leben im Überfluss. Und dieses Leben beginnt jetzt. Daran gibt es nichts zu deuteln, aber wo ist dieses Leben im Überfluss? Woran merken wir das? Oder merken wir es überhaupt? Wenn wir diesen Vers in Johannes 10, Vers 10 ganz lesen, denn diese Verheißung ist ja nur der zweite Teil dieses Verses und wir lesen den ersten Teil viel zu selten dazu, da heißt es nämlich, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben, aber ich bin gekommen, damit sie Leben haben im Überfluss. Jesus verknüpft diese beiden Tatsachen. Es gibt jemanden, der uns dieses Leben im Überfluss wegnehmen will und es auch tut. Leider. Dieses Leben in Fülle ist bedroht vom Widersacher Gottes, aber dummerweise auch von uns selbst, weil wir nicht ausschöpfen, was Jesus uns verheißt. Ja? Dieses Leben im Überfluss, man könnte es vielleicht modern vergleichen. Wir hatten gestern auch die Diskussion auf unserer Wanderung mit einem normalen alten Fahrrad und einem E-Bike. Gott gibt uns kein Fahrrad, wie es früher war, vielleicht sogar noch ohne Gangschaltung, wo man sich richtig anstrengen muss, um weiterzukommen. Gott gibt uns ein E-Bike. Aber wie dumm wäre es denn, dieses E-Bike zu fahren ohne die Motorunterstützung? Man wäre eigentlich schön blöd, weil man dann noch 10 Kilo mehr vorwärts bewegen muss. Aber nutzen wir doch den Motor. Der Unterschied von der göttlichen Fülle zum E-Bike ist, dass der Akku nicht leer wird. Ja. Also ich gebe es zu, ich strampel noch nach althergebrauchter Weise, aber der Vergleich, den finde ich recht stimmig. Und es gibt einen Dieb, einen Kleptes, so heißt er auf Griechisch. Wir kennen das Wort vielleicht von Kleptomane, diese Krankheit, dass jemand ständig irgendwas klauen muss. Aber dieses Wort Dieb meint, dass jemand heimlich kommt oder mit List einem was wegnimmt. Während andersrum ein Räuber ganz offen auftritt und sich das mit Gewalt nimmt. Das ist der Unterschied auch in unserem Gesetz zwischen Diebstahl und Raub. Den kennen wir auch bei uns. Aber es ist völlig egal. Es geht immer darum, dass wir etwas verlieren, dass wir etwas einbüßen, dass uns etwas weggenommen wird. Und ich meine, wir wissen das ja eigentlich, ne? Dass wir nicht auf einer Insel der Seligen leben, in einer friedlichen Idylle, vielleicht wie irgendwo auf einer Insel, wo es keine Verbrechen gibt, sondern wir leben mitten in der Welt, wo der Widersacher Gottes, der Teufel, der Satan versucht, uns zu Fall zu bringen. Und es beginnt schon bei Jesus. Wir lesen es in seiner sogenannten Versuchungsgeschichte in Matthäus Kapitel 4, wo der Teufel ihn versucht anzugreifen und ihn von seinem Auftrag abzuhalten. Das ist das Ziel eigentlich dieses Angriffs. Und zwar gleich nach der Taufe Jesu. In dem Moment, wo wir Ja sagen zu Jesus, beginnt es eigentlich auch in unserem Leben schon. Und Paulus schreibt, dass wir nicht mit Fleisch und Blut kämpfen. Also vieles, was uns von Menschen entgegengebracht wird, ist gar nicht von den Menschen selber, sondern er wird einfach ein Stück missbraucht. Leider lassen sich auch Christen von Satan missbrauchen, um andere anzugreifen. Es sind Mächte der Finsternis, wie Paulus im Epheserbrief schreibt in Kapitel 10. Und auch Petrus schreibt es und kennt es in 1. Petrus 5, Vers 8. Seid besonnen und wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Wir rechnen viel zu selten mit dieser unsichtbaren Welt, mit den Mächten der unsichtbaren Welt. In anderen Teilen unseres Erdballs ist es sehr viel präsenter. Wir haben einen Freund, die waren Missionare in Afrika, die haben uns da einige Sachen erzählt. Dort ist es viel normaler, mit diesen Dingen umzugehen. Aber bei uns ist immer gleich alles so rational. Und bevor Jesus uns dieses Leben im Überfluss verspricht, warnt er uns, da kommt jemand, der versucht uns das zu klauen. Der versucht zu stehlen, zu töten, zu vernichten. Aber was ist das, was uns gestohlen wird? Was ist das konkret? Und diese Frage möchte ich gern mit uns heute ein wenig vertiefen. Das Erste, was uns gestohlen wird vom Widersacher, was er versucht zu stehlen, wo er versucht, uns anzugreifen, ist unser Herz. Und damit verbunden auch die Liebe zueinander. Unser Herz ist ja nicht nur das Zentrum unserer Entscheidungen, unseres Willens, unseres Vorhabens, so die Kommandozentrale unseres Lebens, sondern unser Herz ist auch, wenn man im Alten Testament liest, auch das Teil von uns, was im Grunde genommen mit Gott in Verbindung steht. Und wenn es gelingt, genau da den Schnitt zu machen, dann verlieren wir ganz schön viel. Ja, dieser schöne Mann hier, der Frank Baumann, hat um 1900 in Amerika ein Märchen geschrieben, ein Kinderbuch, Der Zauberer von Oz. Wir kennen es nicht so sehr, wir kennen so mehr Hänsel und Gretel und Rotkäppchen und andere Märchen, aber in den USA ist es genauso bekannt und auch beliebt. Und dieses Buch wurde auch verfilmt, noch mit sogar 1939 mit Judy Garland in der Hauptrolle einer jungen Frau, Dorothy, die auf einer Farm in Kansas aufwächst und dort großen Kummer erlebt, denn ihr Hund soll getötet werden. Und keiner hat Zeit, sich um ihre Sorgen zu kümmern, keiner hat Zeit, ihr zu helfen dabei, und sie verzweifelt eigentlich dran. Und kurz drauf überrollt ein Wirbelsturm diese Farm in Kansas, etwas, was wir auch heute durchaus im Fernsehen mal sehen können, so ein Tornado. Und dieser Wirbelsturm trägt Dorothy weg in ein zauberhaftes Land namens Oz. Und um dort wieder nach Hause zu kommen, muss sie einem gelben Weg folgen und trifft dort auf ganz interessante Menschen oder Lebewesen oder Gefährten oder was auch immer. Und zunächst trifft sie eine Vogelscheuche, mit der sie sich anfreundet, und sie sind gemeinsam unterwegs. Und dann treffen sie einen Holzfäller. Und dieser Holzfäller ist komplett aus Blech. Steif, stumm steht er im Wald, hat seine Axt erhoben und rührt sich nicht. Und diese kurze Szene möchte ich euch gern als Video zeigen. Was ist mit dem Holzfäller passiert? Er war früher ein Mensch aus Fleisch und Blut und er hat ein wunderschönes Mädchen geliebt. Ja, Märchen, ich weiß. Er träumte davon, sie zu heiraten, sobald er genug Geld verdient hatte, um ein Häuschen im Wald zu errichten. Aber eine böse Fee hasste seine Liebe, hasste die Liebe grundsätzlich überhaupt und verfluchte den Mann, und zwar so, dass er sich in der Arbeit immer wieder verletzt hat. Eines seiner Gliedmaßen nach dem anderen musste ersetzt werden und man hat es durch Blech ersetzt. Ja, der Klempner hat aus ihm einen metallenen Menschen gemacht, beinahe so stark wie eine Maschine. Und er arbeitete hart und schnell und mit so viel Kraft, dass er sich bei einem weiteren Unfall beinahe in zwei Hälften zerteilt hätte. Und wieder half der Klempner. Und er lötete einen Körper aus Blech, befestigte Kopf, Arme und Beine mit Scharnieren dran. Und er konnte sich bewegen, aber der Klempner hat auf das Herz vergessen. Und so konnte er nicht mehr lieben, der Mann, sondern konnte nur noch vor sich hinrosten, bis jemand kam, um ihm zu helfen. Ein Mensch, der eigentlich dazu erschaffen worden ist, zu lieben, wird auf eine Maschine, auf seine Effizienz hin reduziert. Eine Art Maschine, ein harter, herzloser Mann. Anfangs ist es gar nicht so aufgefallen, weil er ja richtig toll und gut Holz hacken konnte. Er war ein hervorragender Waldarbeiter. Ich finde es spannend, diese Geschichte ist über 100 Jahre alt und vielleicht schon fast so eine prophetische Schau auf das, was in unserer Industriegesellschaft sich entwickelt hat in diesen 100 Jahren. Aber nur so nebenbei. Genauso schafft es aber der Dieb, von dem Jesus spricht, das, was Gott uns bei unserer Bekehrung gegeben hat, nämlich ein neues, lebendiges Herz und damit die Fähigkeit zur Liebe und Beziehungen zu gestalten, das ist uns geklaut worden. Und auch wir selber arbeiten fleißig mit unserem Streben nach immer mehr Leistung, nach immer mehr Status, nach Selbstbestimmung, zerstören wir uns selbst. Und damit auch die Liebe und die Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen, dazu haben wir ja auch immer weniger Zeit, weil Effizienz ist gefragt, Einsatz. Und so kann praktisch jeder Mensch unbarmherzig werden und lieblos, sobald er sein Herz ausschaltet. Vielleicht kennt ihr den kleinen Prinzen von, den Autor kann ich nie aussprechen, ein Franzose mit einem ganz komplizierten Namen. Der hat gesagt, der Mensch sieht nur mit dem Herzen richtig. Und genau das fehlt. Genau das ist uns abhanden gekommen. Und sogar in Beziehungs- und Liebesangelegenheiten werden wir heute nach unserer Leistung gefragt und nach unserem Status gemessen. Und manch einer hat dafür halt dann einen Porsche oder ein anderes auffälliges Auto, weil er es in seiner Beziehung nicht bringt. Interessant ist, dass das nicht nur vor 100 Jahren gesagt worden ist, sondern schon vor 2000 Jahren. Jesus sagt in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Das heißt, wir haben es mit einem Phänomen zu tun, das Jesus damals schon uns gesagt hat. Dabei hat Jesus uns doch selber vorgemacht, was es heißt, auf andere zuzugehen, darauf zu achten, was dem anderen dient. Er hat selber die himmlische Komfortzone verlassen und ist Mensch geworden, um uns zu dienen. Und deshalb hat mal ein Theologe in einem Buch geschrieben, mach's wie Gott und werde Mensch, werde wieder Mensch. Was hat es mit dem neuen Leben und mit dem neuen Herzen eigentlich für einen Zusammenhang? Ich möchte ihn uns kurz darstellen, auch aus dem Alten Testament heraus. Dieses Märchen vom Zauberer von Oz ist kein christliches Märchen. Der Baumann war auch kein Christ. Aber wahrscheinlich haben Bibelkenner unter uns schon so ein paar biblische Motive erkannt, anhand des Ausschnittes. Es heißt zum Beispiel in Hesekiel 11, 19 oder 36, Vers 26, wo Gott verheißt mit der Verheißung des neuen Bundes, also damit, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben können, ich will ihnen ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus der Brust heraus und gebe ihnen ein lebendiges, ein fleischernes Herz. Und diese Verheißung ist erfüllt mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Dort bekommen wir dieses fleischerne Herz. Da erfüllt sich diese Verheißung komplett. Denn Paulus schreibt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Da ist der Zusammenhang. So hängt die Fülle des neuen Lebens, unser neues Herz und die Liebe Gottes, die uns verändert und die durch uns wirken will, ganz eng zusammen. Und genau hier, an dieser Schnittstelle, die so bedeutend ist für unser geistliches Leben, genau da setzt der Dieb an und klaut uns wichtige Dinge unseres Lebens. Wie kann das ganz praktisch sein? Wir alle kennen wahrscheinlich das sogenannte hohe Lied der Liebe in 1. Korinther 13. Drei Verse daraus. Die Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Wir könnten jetzt bei jedem einzelnen dieser Teile einsetzen. Ich habe nur vier Dinge herausgegriffen. Ihr könnt zu Hause gerne weiter darüber nachdenken, was ist mir geklaut worden an dieser Liebe? Liebe ist geduldig. Aber was ist heute? Heute muss alles möglichst gleich geschehen. Wir haben es verlernt, auch mal auf etwas zu warten. Diese geduldige Liebe ist uns abhanden gekommen. Oder die Liebe ist nicht taktlos, schreibt Paulus. Aber wie schnell verletzen wir andere Menschen durch vorschnelles oder unbedachtes Reden? Dabei geht es nicht darum, die Wahrheit zu verschweigen, ihr Lieben. Das ist hier nicht gemeint damit. Sondern es geht um den Tonfall. Und es geht darum, dass manchmal Schweigen vielleicht doch Gold ist. Und dass man auch einmal nichts sagt. Oder auch seine Message bei WhatsApp oder wo auch immer auch mal löscht wieder, bevor man sie losschickt. Oder vielleicht mal eine Nacht über ein E-Mail schläft, bevor man es beantwortet. Das sind alles ganz praktische Dinge. Die Liebe ist nicht auf den eigenen Vorteil bedacht. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Aber wie sieht denn das heute aus? Ich bin mir selbst der Nächste. Ich bestehe auf mein Recht und auf Selbstverwirklichung. Und alles andere ist mir egal. Ich stehe im Mittelpunkt und eben nicht der andere. Aber genau das ist nicht die Liebe, die Gott uns schenken will. Und ein viertes, die Liebe ist auch nicht nachtragend. Ein klärendes Gespräch und dabei Vergebung suchen, das fällt uns immer schwerer. Wir sind nicht bereit dazu, weil wir den anderen nicht mehr hören können. Auch da ist uns ein Stück Herz, ein Stück Liebe geklaut worden. Ganz eng verbunden damit auch die Frucht des Geistes. Auch da könnte man mal nachschauen. Galater 5, Vers 22 sind alles Gedanken, die auch im Impulsblatt stehen, dann zum weiter Nachdenken. Was ist uns an der Frucht des Geistes gestohlen worden durch den Widersacher? Und noch etwas anderes ist uns geklaut worden. Damit möchte ich auch dann zum Ende kommen. Und zwar unsere vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Wie gesagt, das Herz ist nach biblischem Sprachgebrauch auch das Zentrum unserer Beziehung zu Gott. Aber mit dem Verlust unseres Herzens und damit der Liebe schwindet auch diese vertrauensvolle Beziehung zu Gott. In der Offenbarung Kapitel 2 ist von dieser sogenannten ersten Liebe, die erkaltet ist, gesprochen worden. Und da geht es nicht um Verliebtsein. Denn Verliebtsein ist nicht Liebe. Verliebtsein ist ein bisschen wirr im Kopf. Ja, das kann man auch mit dem MRT nachweisen. Das ist ganz interessant. Ne? Und wenn jemand sagt, nach 50 Jahren Ehe, ich bin noch genauso verliebt in meinen Ehepartner wie damals, weiß ich nicht, ob das wirklich zumindest der richtige Ausdruck dafür ist, was in dieser Beziehung passiert. Ne? Also wenn in der Offenbarung von der ersten Liebe steht, ist nicht die Verliebtheit gemeint, sondern es ist die Priorität meiner Liebe gemeint. Was steht an erster Stelle meiner Liebe? Und Gott möchte, dass wir eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm haben und auch aufrechterhalten. Auch nach 40, 50, 60 Jahren Christsein soll dieses Vertrauen immer noch da sein. Das ist damit gemeint. Und wir können es zum Beispiel daran erkennen, was habe ich für ein Bild von Gott? Jetzt werden wieder die Bibelkenner sagen, aber in den 10 Geboten steht, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Ja, das stimmt. Trotzdem haben wir alle ein Bild von Gott, eine Vorstellung. Ja? Und welches Bild hast du? Ist Gott ein unnahbarer, unverständlicher Gott? Ist er lediglich ein Nothelfer? Vielleicht sogar ein Polizist, der genau schaut, was ich alles falsch mache? Oder ist er ein Abbild meines guten oder vielleicht auch weniger guten irdischen Vaters? Und die Auffassung, der Vater im Himmel ist ein grausamer Leuteschinder, was man früher öfter auch mal lesen konnte, das ist vielleicht Satans übelster Diebstahl in unserer Vorstellungswelt. Dazu gehört auch die Frage, was trauen wir Gott denn zu, wenn wir in seinem Namen unterwegs sind? Durch diese vielen scheinbar Nicht-Gebetserhörungen raubt Satan uns jeden Glaubensmut. Und es ist schon erstaunlich. Ich bin jetzt doch viele Jahre im Dienst, auch in vielen Gemeinden unterwegs. Und ich erlebe fast überall, wenn es ums Gebet geht, dass wir Gott zwar bitten, aber viel, viel weniger danken für das, was er auf unsere Bitten hin getan hat. Ja? Und dass wir diese Gebetserhörungen oder diese Reaktion von Gott so schnell vergessen, hat nichts mit dem schwachen Gedächtnis zu tun. Da hilft auch jemand nach. Der will uns das rauben, weil es nämlich unser Vertrauen zerstört zu Gott. Weil wir denken, ach, das ist ein Gott, den können wir bitten, um was wir wollen, er tut eh nichts. Stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Gott tut ganz viel. Vielleicht nur manchmal andere Dinge, als wir uns wünschen, aber Gott ist da und er handelt. Gott ist unser Vater, ja, ein strenger, ein gerechter Vater, keine Frage. Der lässt nicht alles durchgehen, aber er ist ein Vater, der das Beste für uns möchte. Und weil er uns liebt, weil wir ihm wichtig sind und weil er durch uns in der Welt handeln will. Deshalb schenkt er uns Leben in Fülle. Geistliches Leben im Überfluss. Hier und heute. Und es hat nichts, aber auch schon gar nichts mit irgendwelchen charismatischen Strömungen zu tun. Sondern es hat schlicht und einfach damit was zu tun, dass ich den Geist Gottes in mir wirken lasse und durch mich. Und dass ich lerne, Gott zu vertrauen. Was für eine Verheißung. Ja? Diese Frucht des Geistes, die Gott in uns wachsen will, die entsteht nicht von heute auf morgen, ich weiß, aber die wächst, die will wachsen. Ja? Diese Autorität gegenüber allem Bösen, auch mal zu sagen, stopp und nicht weiter. Und wir haben diese Macht, dem Satan Einhalt zu gebieten. Ja? Ein Leben im Glaubensgehorsam, ein Leben aus der Kraft Gottes heraus und nicht aus der eigenen Kraft heraus. Alles das steckt in dieser Verheißung drinnen. Oder wollen wir es anders? Wollen wir uns vom Dieb diese Dinge stehlen und rauben lassen? Von diesem Überfluss, den Gott uns geben will? Das ist doch bestenfalls ein Leben in Schwarz-Weiß, was dabei rauskommt. Und deshalb brauchen wir, um dieses Leben zu erfahren, die Fülle des Heiligen Geistes, die in unser Herz ausgegossen worden ist. Und das ist das zweite Bild, was in dieser Geschichte, in diesem kurzen Ausschnitt, den ich euch gezeigt habe, deutlich wird. Der Blechmann, um wieder sich bewegen zu können, braucht Öl. Und Öl ist ein Bild der Bibel für den Heiligen Geist. Deshalb brauchen auch wir Öl. Nicht aus dem Kännchen heraus, ne? Sondern von oben. Und deshalb lädt uns Jesus heute zu zwei ganz wichtigen, konkreten Schritten ein. Wenn du noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, dann lade ich dich heute ein zu dieser Beziehung, zu diesem Leben in Fülle. Lass dich von Jesus beschenken. Geh zu ihm, such jemanden, der mit dir drüber spricht und der mit dir betet und lass dich beschenken. Und wenn du merkst, dass dir von diesem neuen Leben etwas geraubt wurde oder vielleicht auch wird oder immer noch wird, dann lass dir vom Heiligen Geist ganz neu die Wahrheit über Jesus schenken und über dein eigenes Leben und suche Vergebung. Aber in beiden Situationen bitte Gott um Erfüllung mit dem Heiligen Geist, mit dem Öl vom Himmel. Denn dieses Öl macht dein eingerostetes Leben wieder lebendig. Ich möchte mit uns beten. Und wer möchte, darf gerne mitbeten. Herr Jesus Christus, es tut mir leid, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe oder mich von dir entfernt habe. Bitte vergib mir. Und ich vertraue dir jetzt mein Leben an. Ich bitte dich durch deinen Heiligen Geist in mein Leben zu kommen, um mein Retter und Herr zu sein. Bitte zeige mir, was in meinem Leben eingerostet ist und wo mir die Liebe und das Vertrauen zu dir abhanden gekommen ist. Herr, danke, dass du sagst, bittet, so wird euch gegeben. Und heute Morgen bitte ich dich, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, denn wir brauchen dich und deinen Heiligen Geist, um in meinem Leben weiterzukommen. Danke dafür, Herr, dass du wirkst und dass du stärker bist als dieser Dieb, der unser Herz stehlen will. Amen.